Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit dem Titel Wer ist Jesus Christus? Mythos oder Realität? Wir fragen uns, was können wir noch wissen über die Zeit vor 2000 Jahren, als Jesus Christus auftrat, und auch über die noch ältere Zeit des Alten Testaments, der Bibel, zurück bis zum Auszug aus Ägypten, zurück bis auf Abraham und noch weiter zurück. Nun, eine gute Nachricht. Es gibt verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Zunächst einmal durch archäologische Ausgrabungen. Man kann wirklich sagen, stumme Steine können schreien. Hier zum Beispiel sehen Sie Steine von dem Tempel zur Zeit von Jesus Christus in Jerusalem. Bei den Ausgrabungen in den vergangenen Jahren sind viele Überreste, hier Zerstörungsüberreste des Tempels ans Licht gekommen. Als man da ausgegraben hat in Ost-Jerusalem, da kamen wirklich die Steine so ans Licht, wie die Römer sie im Jahr 70 abgebrochen und oben vom Tempelplatz runtergeschmissen haben auf die Hauptstraße, die da entlang der Tempelmauer durchging. Und so kann man durch die moderne Archäologie in Israel sehr viel erfahren über diese stummen Steine, die schreien können. Aber manchmal sind diese Steine sogar noch mitteilsamer, nämlich dann, wenn sie sogar Inschriften tragen. Wie hier, da sehen Sie eine originale Inschrift auf einem Stein, der auch von dem Tempel zur Zeit von Jesus Christus herstammt. Und sogar gibt es bildliche Darstellungen. Hier sehen Sie etwas von dem Titusbogen in Rom. Die Römer errichteten diesen Triumphbogen nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und hielten da bildlich fest, Juden, die Tempelschätze aus Jerusalem, wie hier der siebenarmige goldene Leuchter, hier silberne Posaunen, Teile von dem goldenen Schaubrottisch, als Kriegsgefangene durch die Straßen von Rom führen. Also sogar Steine, die uns bildlich etwas weitergeben aus der biblischen Zeit. Aber dazu kommen historische Quellen. Zum Beispiel das Geschichtswerk von Josephus Flavius. Das war ein jüdischer Priester aus dem ersten Jahrhundert, der später in seinem Leben große Werke über die jüdische Geschichte verfasst hat. Sein Geschichtswerk ist von unschätzbarem Wert und gibt uns eben viele Details über die Zeit des Neuen Testaments, über die Zeit von Jesus Christus, aber auch zurück bis in alttestamentliche Zeit. Hinzu kommen die rabbinischen Schriften. Der Talmud. Der babylonische Talmud ist das wichtigste rabbinische Werk im Judentum und auch da kriegen wir sehr viele Informationen über die Zeit des Neuen Testaments zurück bis in alttestamentliche Zeit. Und dann ebenso durch die Midrashim, das sind jüdische Kommentare aus dem Mittelalter und zurück bis ins Altertum. Und dann die Targumim, das sind aramäische Übersetzungen des Alten Testaments. Aber nicht nur Übersetzungen, sondern die enthalten auch erklärende Zusätze. Und dadurch erfährt man auch manches über das Denken im Judentum zur Zeit von Jesus Christus. Hinzu kommen auch Quellen von römischen Schriftstellern, so wie Tacitus und Plinius und so weiter. Und dann kommen dazu viele außerbiblische Handschriften aus der Zeit eben von Jesus Christus und davor. Zum Beispiel die Handschriften von Qumran. Die umfassen einerseits biblische Handschriften, aber auch außerbiblische Handschriften, die uns eben Information geben über das Denken und über die Zeit des Neuen Testaments und davor. Zu all dem, was ich bisher genannt habe, kommen die Schriften des Neuen Testaments dazu. Sie wurden geschrieben zwischen 30 und 98 nach Christus. Heute besitzen wir über 5860 griechische Handschriften. Und zwar aus allen Jahrhunderten. Zweites, drittes, viertes, fünftes Jahrhundert und so weiter. Zusätzlich durch diverse Funde aus der jüngsten Vergangenheit wird sogar vermutet, dass gewisse Handschriftenfunde sogar zurückgehen aufs erste Jahrhundert nach Christus. Aber dann eben alle Jahrhunderte bis ins 15. Jahrhundert und dann kam ja die Erfindung der Buchdruckkunst. Da hörte dann das große Zeitalter der Handschriften, wo man von Hand abschrieb, auf. Also vom Neuen Testament haben wir circa 6000 Handschriften. Die Zahl wird immer höher, weil man ständig neues Material findet. Dazu kommen circa 10.000 Handschriften der alten Übersetzungen des Neuen Testaments auf Aramäisch oder Syrisch, dann auf in die verschiedenen koptischen Dialekte von Ägypten, Lateinisch und so weiter und so fort. Und jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Diese Originale des Neuen Testaments, die wurden verfasst im ersten Jahrhundert in der Zeit der Augenzeugen. Aber nicht nur der positiv gesinnten Augenzeugen, auch zur Zeit der Feinde des Christentums, die auch Augenzeugen waren. Und nun eine ganz wichtige Überlegung. Wenn irgendwelche Details in den Schriften des Neuen Testaments den Tatsachen, so wie sie geschehen sind, widersprochen hätten, so wäre dies die einzigartige und willkommene Gelegenheit gewesen für die Feinde, um das Christentum gleich in der Anfangszeit schonungslos zu widerlegen. Aber interessant ist, aus der Zeit des ersten, zweiten Jahrhunderts haben wir keine solchen Streitschriften, die das Christentum widerlegen mit Fakten, die eben dem Neuen Testament widersprechen würden. Nein, was wir sehen im ersten Jahrhundert, da wurden die ersten Christen wesentlich mit Gewalt, mit physischer Gewalt verfolgt. Und nicht mit handfesten Argumenten. Warum? Ja, weil auch für die Gegner klar war, dass die Dinge eben so geschehen sind, wie sie in den Evangelien geschrieben sind. Und Sie sehen, eigentlich ist es ja eine gefährliche Sache, so etwas wie das Neue Testament zu schreiben, in einer Zeit, wo die Feinde unter den Augenzeugen noch am Leben waren. Aber die Schreiber des Neuen Testaments, die mussten das nicht fürchten. Die haben einfach beschrieben, was damals geschehen ist. Nun ist es so, die Bibel besteht ja aus zwei Teilen. Das Alte Testament wurde geschrieben, bevor Jesus Christus gekommen ist, vor 2000 Jahren. Nämlich die ältesten Schriften, die Tora, die fünf Bücher Mose, am Anfang ihrer Bibel, die gehen zurück auf die Zeit des Auszugs aus Ägypten. Und der fand nach der strikten Chronologie, die die Zahlen der Bibel genau aufnimmt, um 1606 vor Christus statt. Und dann kamen immer mehr Schriften von Propheten dazu. Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 vor Christus. Und dann gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Der Talmud sagt im Traktat Sanhedrin, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Man war sich also bewusst, Nach Malachi gab es keine autoritative Schriftpropheten mehr. Übrigens, in dieser Zeit wurden die sogenannten Apokryphen geschrieben. Das sind Schriften aus dem Judentum, von denen man aber im Judentum wusste, die haben mit der Bibel nichts zu tun. Denn man hatte ja keine Schriftpropheten mehr. Und so wurden die im Judentum auch nie als zur Bibel gehörig betrachtet. Und eben nach diesen 400 Jahren des Schweigens der Schriftpropheten trat schließlich Jesus Christus auf. Er wurde geboren in Bethlehem und das entsprach genau der Prophetie des Propheten Micha, 8. Jahrhundert vor Christus, der deutlich sagte, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde. Micha 5,2. Gott spricht, und du Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Jetzt können Sie zu den Targumim gehen. Ich habe ja bereits gesprochen über diese aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments im Judentum, die uns Auskunft geben über das Denken im Judentum zur Zeit Jesu. Dort im Targum zu Micha 5, dieses Targum finden Sie in jeder rabbinischen Bibel. Ja, gerade neben dem hebräischen Grundtext von Micha, dann den Targum Jonathan ben Uziel. Und dort ist eingefügt, aus dir, Bethlehem, wird der Messias kommen. Der Begriff Meschicha wurde dort eingefügt. Um klarzumachen, im Judentum wusste man, diese Stelle bezieht sich auf den Messias. Und nun, die Evangelien bezeugen, Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren. Wäre das nicht der Fall gewesen, ja, wäre er zum Beispiel in Nazareth geboren worden, dann hätten die Gegner des Christentums sofort die Evangelien widerlegen können. Jeder weiß doch, dass die Geburt Jesu in Nazareth stattfand und nicht in Bethlehem. Das ist offener Betrug. Aber so haben die Feinde nicht argumentiert. So argumentieren Kritiker aus dem 21. Jahrhundert, die 2000 Jahre Abstand haben, ja, und einen schweren Zugang haben zu dem, was wirklich geschehen ist. Die können sagen, nein, wir gehen davon aus, dass es in Nazareth war. Und wenn man zurückfragt, ja, wo ist der Beweis? Die haben keine Beweise. Aber Lukas und Matthäus bezeugen das in der Zeit der Augenzeugen, in der Zeit der Feinde, die das noch miterlebt haben, und es wurde nicht widersprochen. Da lesen wir aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis, griechisch Oikumene, ist der Fachausdruck für das Römische Reich, einzuschreiben. Die Einschreibung, griechisch Apographe, selbst und so weiter. Interessant ist, dieser Ausdruck Einschreibung ist nicht der typische Ausdruck für Steuereinschreibung. Es gab nämlich unter Kaiser Augustus, der von 27 bis vor Christus bis 14 nach Christus regiert hat, da gab es verschiedene Steuereinschreibungen. Aber Apographe ist nicht das typische Wort für Steuereinschreibung. Und darum, wenn wir herausfinden wollen, wann ist Jesus Christus geboren, müssen wir nicht uns fixieren über die Steuereinschreibungen. Es gab nämlich noch ein besonderes Datum. 5. Februar 2 vor Christus. Da wurde beim 25-Jahr-Jubiläum von Kaiser Augustus, da wurde der Kaiser ausgerufen als Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Und da musste jeder im Römischen Reich einen Treueeid ablegen. Und das muss man natürlich mit Listen erfassen. Eben mit solchen allgemeinen Listen, wie Apographe eine bezeichnet. Und nun ist das Interessante, es gibt aus der Antike ganz viele Quellen, die sagen, Jesus Christus sei 2 vor Christus geboren worden. Die schreiben natürlich in der Antike, nicht 2 vor Christus. Diese Leute haben, wie alle im Römischen Reich, immer datiert ab Urbe Condita, ab Gründung der Stadt Rom. Und das lernt man im Lateinunterricht, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja? Aber eben wenn man das umrechnet, dann ergibt das 2 vor Christus. Nun ist es aber so, astronomisch ist das 1 vor Christus. Es ist sehr komisch, ich gebe das zu. Es gibt viele komische Sachen auf der Welt. Aber in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung kennt man kein Jahr Null. Von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist nur ein Jahr. Aber die Astronomen, die können mit sowas nicht arbeiten. Die brauchen doch einen Nullpunkt, um das mathematisch besser zu erfassen. Und darum ist in der Astronomie jede Zahl der Geschichte vor Christus um ein Jahr verschoben. Also wenn Sie ein Astronomieprogramm haben und Sie geben da auf Ihrem Computer ein, ich möchte den Sternenhimmel über Memmingen haben im Jahr 1000 vor Christus, dann staunen Sie beim Hinschauen, aber das steht doch 999 vor Christus. Jetzt hatte ich doch eben 1000 eingegeben. Natürlich, der Computer rechnet sofort um, weil er denkt, Sie meinen historisch 1000 vor Christus, aber das ist astronomisch 999 vor Christus. Ja, jetzt sehen Sie hier, unten geschichtlich 3 vor Christus, 2 vor Christus, 1 vor Christus. Und dann ein Jahr später 1 nach Christus, 2 nach Christus. Astronomisch ist also 3 vor Christus, 2 vor Christus. 2 vor Christus, 1 vor Christus. Und historisch 1 vor Christus, das ist eben das Jahr 0. Und Sie sehen, nachher, nach Christus ist alles genau gleich. Da haben wir kein Problem mehr. Nun gibt es aus den Evangelien selber noch weitere Anhaltspunkte, die uns in Richtung Herbst weisen für die Geburt Jesu. Ich war 24. Dezember, das weiß ja eh jeder, dass das kein historisches Datum ist. Ja, das hat man einfach so gewählt, aus nicht historischen Gründen. Aber eben Richtung Herbst, als die Hirten übrigens in Bethlehem, wo es sehr kalt werden kann im Dezember, noch auf den Feldern übernachteten. Im Dezember ist das, würde ich das also niemandem anraten, sowas zu tun. Es war noch eine wärmere Zeit. Ja, und damit sehen Sie, die Geburt Jesu fand statt kurz vor Null. Das heißt also, diese Zeitrechnung, die wir haben, nach Christus, von einem Mönch zurückgerechnet, die war absolut okay. Der hat das also wirklich korrekt getroffen. Und nicht, wie manche gesagt haben, nein, 7 vor Christus war das. Das sind die Leute, die das mit einer Steuereinschreibung in Verbindung bringen wollen. Aber das geht eben nicht auf. Und entspricht auch nicht dem, was wir aus der Antike überliefert haben. Historisch 2 vor Christus ist astronomisch 1 vor Christus. Und Sie sehen, dieser Kaiser Augustus, wir wissen sogar heute noch, wie der ausgesehen hat. Was der für einen Haarschnitt gehabt hat. Sehen Sie? Ganz anständig. Und da sehen Sie eine Goldmünze, zeigt ihn von der Seite. Also eben sogar ohne Fotoapparat hat man doch immer noch sehr genaue Vorstellungen über manche Leute aus der biblischen Zeit. Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren worden war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Nun, diese Perser, warum sage ich Perser? Das Wort Magier im griechischen Text Magoi ist ein persisches Wort. Das bedeutet persische Sternkundige. Die wussten, als sie einen neuen Stern sahen, jetzt muss der Messias da sein. Offensichtlich hatten die Juden in der babylonischen Gefangenschaft schon weitergegeben, dass in der Tora, in 4. Mose 23, Vers 17, steht, dass der Messias, wenn der Messias kommt, da geht ein Stern auf. Aber die wussten natürlich nicht, wo. Übrigens, 4. Mose 24, Vers 17. Die wussten nicht, wo, und so gehen sie in die Hauptstadt. Und da wurden sie dann angewiesen, ja, wir wissen aus dem Propheten Micha, wenn der Messias kommt, dann wird er in Bethlehem geboren werden. Und darum gingen die dann nach Süden, vom Herodespalast in Jerusalem, wir wissen genau, wo der war, beim heutigen Jaffa-Tor. Da gehen sie dann einfach den Weg runter, am Sultansteich vorbei, dort werden heute Konzerte veranstaltet, also dort müssen sie vorbei, nach Süden, 12 Kilometer, und dann sind sie in Bethlehem. Und nun ist es so, im Jahr 135 nach Christus, da hat Kaiser Hadrian, der damals einen solchen Hass auf die Juden hatte, da hat er den Geburtsort Christi in Bethlehem geschändet, indem er genau über diese Hirtenhöhle mit vorangebautem Stall und dann Höhle, da hat er einen Adonistempel hingebaut, um die messiasgläubigen Juden zu brüskieren. Übrigens, er hat auf dem Tempelplatz in Jerusalem, da hat er einen Jupitertempel hingebaut, da wo das Allerheiligste war, heute der Felsendom der Muslime. Und in Bethesda, wo man zuweilen geheilt werden konnte, Johannes 5, da hat er einen Esculap-Tempel hingebaut. Das ist der Gott der Medizin. Aber ein griechischer Gott, ja? Und über Golgatha, da hat er einen, wie es scheint, Venustempel hingebaut. Aber dadurch wurde das Wissen um den exakten Ort weitergegeben. Ich war also im Jahr 135 nach Christus, da wussten die Leute in Jerusalem noch, wo eben Golgatha war, und in Bethlehem wussten sie noch, wo die Geburtshöhle Jesu war. Und durch diesen Adonistempel in Bethlehem wurde das weitergegeben, und dann 330 nach Christus, das war ja die Zeit der konstantinischen Wende, das Christentum wurde erlaubte Religion und dann sogar Staatsreligion, und da hat Kaiser Konstantin eine Geburtskirche hingebaut. Und im 6. Jahrhundert wurde diese Kirche neu erbaut von Kaiser Justinian. Und die steht jetzt bis heute. Und darum wissen wir auch heute noch genau, wo der exakte Ort in Bethlehem war. Und in diesem Riesenkomplex von Kirche, da finden Sie diesen kleineren Bau, der da in die Hirtenhöhle hineinführt. Alles noch völlig bekannt. Und hier sehen Sie das Herodion. Das scheint ein Vulkan zu sein, war aber kein Vulkan, sondern König Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, hat ganz nahe von Bethlehem einen Hügel aufschütten lassen, sodass er aussah wie ein Vulkankrater, und hat da einen riesen Palast hineingebaut. Können Sie besuchen gehen. Und dort haben wir jetzt vor wenigen Jahren auch sein originales Grab gefunden. Ja? Und auf Masada, diesem imposanten, riesigen Felsen am Südende des Toten Meeres, dort hatte Herodes einen Palast oben auf Masada gebaut, mit 3 Etagen, wie ein Adlerhorst. Sehen Sie das? Und da findet man noch originale Wandmalerei von ihm. Und was ich gerne mache, wenn ich Gruppen von Europa nach Israel bringe, dann führe ich sie auch besonders gerne durchs Badehaus von Herodes auf Masada. Jetzt gehen wir gleich rein. Das ist das originale Badehaus von Herodes. Zur Zeit der Ausgrabung, eben im 20. Jahrhundert, hat man alles noch gefunden, bis auf die Höhe da, die schwarze Linie. Den Rest hat man dann mit dem Schutt noch wieder neu ergänzt. Und Sie sehen hier, es gab einen doppelten Boden. Da hinten war ein Hypokaust, also eine Heizung, um Warmluft da unter dem Boden durchzuführen. Und da konnte Herodes wirklich seinen Luxus in der Wüste ausleben. Und hier sehen Sie noch etwas von seinen Wandmalereien im Badehaus. Übrigens, er muss schon ein ziemlich kleiner Mann gewesen sein. Also normale Leute wie Sie, ich nicht unbedingt, aber die müssen sich dann ein bisschen bücken bei der Türe, wenn man da durch das Badehaus geht. Aber man kommt durch. Und wenn ich denke, hier auf der Münze sehen Sie Lessing, dieser Dichter, der Nathan der Weise geschrieben hat, 1729 bis 1789. Er sagte, man kann nicht wissen, welche Religion die wahre ist. Ob Islam, Christentum oder Judentum, ist auch alles nicht so wichtig. Und dieser Mann sagte, ein garstiger Graben trennt uns von den biblischen Ereignissen. Damit wollte er sagen, wir können sowieso nicht mehr wissen, was einst wirklich geschehen ist. Und das führte ihn dazu, auch zu bezweifeln, dass das wirklich so geschehen ist, wie es in der Bibel steht. Aber ich muss sagen, durch die modernen Ausgrabungen ist diese biblische Welt uns so nahe gekommen. Ich war noch nie im Badehaus von Monsieur Hollande. Ja? Aber immer wieder im Badehaus von Herodes. Und so sehen Sie, moderne Geschichte kann weiter weg sein als die biblische Geschichte. Und nun sagt die Bibel, nach der Geburt Jesu in Bethlehem gingen die Eltern mit dem Kind nach Jerusalem. Das war etwas mehr als ein Monat nach der Geburt. Denn nach der Tora, 3. Mose 12, musste eine Frau, die geboren hat, ein Reinigungsopfer für sich darbringen. 3. Mose 12, 1 bis 8. Und da musste sie eben nach Jerusalem gehen. Und das war auch gleich die Möglichkeit, um den Erstgeborenen darzubringen. Im Judentum muss jeder Erstgeborene ganz speziell Gott dargebracht werden und man muss einen bestimmten Silberpreis bezahlen für den Stamm Levi, für das Priestertum. Heute in Amerika zum Beispiel, wenn dieses Verfahren durchgeführt wird, wird das normalerweise gemacht mit Silberdollar, ja? Pidyon Haben, die Darbringung des Erstgeborenen. Und damals, eben als es den Tempel noch gab, musste man hier auf der Südseite des Tempels, Sie sehen hier das Tempelhaus, der innerste Vorhof, und nun auf der Südseite, da gab es eine Terrasse mit drei großen Eingangstoren. Das mittlere große Eingangstor, das war das Tor der Erstgeborenen. Und die Bibel sagt in Lukas 2, als Maria und Josef eingetreten waren, da kam Simeon und nahm das Kind in die Arme. Das ist genau das Ritual. Ein Priester muss das Kind in die Arme nehmen und dann eben dieses Verfahren nach 4. Mose 18, 15 durchführen. Nun, wir wissen heute auf dem Tempelplatz in Jerusalem ganz genau, wo dieses Tor der Erstgeborenen stand. Also ich kann Ihnen die Quadratmeter zeigen, dort, wo das stattgefunden hat. Und schauen Sie, hier stehen wir im zweiten Vorhof, im Vorhof der Frauen. Hier sehen Sie die 15 halbkreisförmigen Treppen, die zum Nikanor-Tor hinaufführen, der dann direkt in den inneren Vorhof leitet. Nun, Maria war ja damals zu arm, um ein richtiges Opfer zu bringen. Das wäre ein Schaf gewesen. Aber die Tora sagt in 3. Mose 12, wenn man zu arm ist, darf man auch Tauben opfern. Und darum hat sie Tauben geopfert. Nun, die Taubenopfer sind so, dass man bei denen nicht Hände auflegt. Das macht man nur bei den größeren Opfern. Und darum durfte sie gar nicht in den inneren Vorhof gehen. Da von Norden her gab es das Tor der Frauen. Da konnten die Frauen direkt in den inneren Vorhof zum Altar gehen und dort das Opfer darbringen. Aber weil sie nur Tauben brachte, musste sie eben da vor dem Nikanor-Tor stehen und warten, bis ein Priester das Taubenopfer auf dem Altar, auf dem Brandopferaltar, dargebracht hatte. Da stand sie. Aber ich kann Ihnen jetzt zeigen, auf dem Tempelplatz heute, der Standort gerade vor dem Nikanor-Tor war da. Auf der Ostseite der sogenannten Muslim-Plattform heute, da, auf dieser Treppe. Und das Tor der Erstgeborenen, das war genau da. Also wenn Sie als Besucher auf den Tempelplatz gehen, über das Maghreb-Tor, von hier, Nicht-Muslime dürfen nur darauf, dann kommen Sie mit, Treppe hoch, da ist es. Wir wissen ganz genau, wo auf dem Tempelplatz was war. Durch die jüngsten Ausgrabungen und Vermessungen, die bis ins Detail mit den natürlichen Beschaffenheiten des Felsens, des Berges hier übereinstimmen. Und jetzt gehen wir zum Jaffa-Tor in der Altstadt von Jerusalem. Hier sehen Sie den Hippikus-Turm. Und zwar ist es so, dieser Turm bis auf die Höhe da. Der Rest ist ein Nachbau später. Aber diese mächtigen großen Steine, das sind noch die originalen Steine des Hippikus-Turmes. Das war einer dieser drei großen Türme beim Herodespalast in Jerusalem. Da sind die Weisen aus dem Morgenland, die Magoi, hingekommen und haben gefragt, wo ist der Messias, der geboren worden ist? Ja, und zwar, Sie wissen ja, im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem vollkommen abgebrochen und sogar die Mauern geschleift. Es sollte kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Aber Titus, der General, hat gesagt, das soll man stehen lassen, diesen Turm, als Zeichen für die Nachwelt, um deutlich zu machen, dass es nur durch die Hilfe der Vorsehung möglich war, Jerusalem zu zerstören. Und darum steht der Turm noch heute und markiert genau den Ort, wo der Palast von Herodes war. Später wurde dieser Palast von den Landpflegern übernommen und der Herodes-Familie entrissen. Also Pontius Pilatus, der Landpfleger, war zur Zeit der Kreuzigung Jesu, der residierte hier. Jetzt wissen Sie auch noch gleich, wo der Prozess Jesu vor Herodes stattgefunden hat. Da. Nun, Herodes war ein Mann, der ständig Angst hatte, jemand könnte ihm die Macht entreißen. Und darum hat er auch nicht zurückgeschreckt, eigene Söhne umzubringen, die er für gefährlich ansah. Und sogar seine Lieblingsfrau unter den 10 Frauen, Mariamne, hat er auch umbringen lassen. Weil er dachte, die möchte Königin werden an meiner Stelle. Jetzt verstehen Sie auch, warum der bereit war, den Kindermord von Bethlehem zu veranstalten. Das passt genau in seine blutige Geschichte hinein. Und nun, als das eben zu diesem Kindermord kam, da mussten Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten fliehen. Und erst als Herodes dann kurze Zeit später gestorben war, kamen sie aus Ägypten wieder zurück ins Land Israel. Davon lesen wir in Matthäus 2, Vers 14. Er, Josef, aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Dadurch erfüllte sich die Prophetie über den Messias in Hosea 12, Vers 1, wo Gott sagt, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die erste Verszeile sagt, als Israel jung war, da liebte Gott Israel. Und die zweite Verszeile weist auf den Messias hin, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und da hat sich das erfüllt. Der Messias sollte aus Ägypten kommen. Jetzt haben Sie vielleicht noch ein Problem mit mir und denken, aber ich habe doch immer gelesen, Herodes sei 4 vor Christus gestorben. Ja, das haben Sie gelesen. In vielen Büchern, aber nicht in allen. Und Sie müssen auch wissen, wie ist man in der Geschichtsschreibung auf 4 vor Christus gekommen? Aus dem Grund. Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, überliefert, dass vor dem Tod von Herodes eine Mondfinsternis stattgefunden hat. Und tatsächlich, 4 vor Christus fand eine Mondfinsternis statt. Historisch, ja? 4 vor Christus. Eine teilweise Verfinsterung. Aber 1 vor Christus, astronomisch, fand eine totale Mondfinsternis statt. Und die Ereignisse, die Josephus Flavius beschreibt, von der Mondfinsternis bis zum Tod von Herodes, die kann man 1 vor Christus sehr gut einfügen. Bei 4 vor Christus müssen sie alles reinzwängen. Ja? Also, wir haben überhaupt keinen Grund, an 4 vor Christus, astronomisch 3 vor Christus, festzuhalten. Sondern, es ist völlig auf der Hand liegend. Es war eben 1 vor Christus. Ja, und die Eltern hörten, dass einer der blutrünstigsten Söhne von Herodes König wurde über Judäa. Und darum wollten sie nicht nach Bethlehem gehen, um Wohnsitz zu nehmen als Familie, sondern gingen nach Galiläa, nach Nazareth. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus eben wohl in Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen ist. Und nun ist es interessant, in dem Propheten Sacharja, das war einer dieser 3 letzten Schriftpropheten, ja? Sacharja, Haggai, Malachi. Da sagt Gott in Sacharja 3, Vers 8, siehe, ich sende meinen Knecht Spross genannt. Und nun ist Folgendes interessant, im Targum, wieder diese aramäische Übersetzung in der Rabbinerbibel, dort ist eingefügt an dieser Stelle, mein Knecht, der Meschicha, der Messias. Das zeigt also, im Judentum hat man gewusst, diese Stelle, genau wie Micha 5 und viele andere, weisen hin auf den Messias. Aber hier wird gesagt, er wird Spross genannt werden. Das ist doch ein bisschen seltsam. Ist Jesus Christus jemals so genannt worden? Nun, man kannte Jesus Christus als Jesus der Nazaräer. Nicht Jesus der Bethlehemiter. Jesus der Nazaräer, weil er dort aufgewachsen ist, die größte Zeit seines Lebens verbracht hatte. Nun, Nazaräer kommt eben von Nazareth. Und Nazareth kommt von der Wurzel Nazer, und das heißt Spross, Zweig. Also Nazareth heißt auf gut Deutsch Sprosslingen oder Zweiglingen. Jedes Mal, wenn man spricht von Jesus der Nazaräer, und so nennen ihn sehr distanziert auch Kritiker im 21. Jahrhundert, Jesus von Nazareth, ja? Die würden nicht sagen, Herr Jesus. Das sagt nur einer, der eine persönliche Beziehung hat zu Jesus Christus. Aber die sagen Jesus der Nazaräer oder Jesus von Nazareth. Und jedes Mal erfüllen sie Sacharja 3, Vers 8. Er wird Spross genannt werden. Nun, es ist schon interessant, er sollte in Bethlehem geboren werden, aus Ägypten gerufen werden und Nazaräer genannt werden. Nun machen wir zeitlich einen Sprung aus der Geburtszeit in die Zeit, als Jesus Christus als Prediger auftrat, 30 Jahre später. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. So wird das ganz genau datiert in der Bibel. Sie sehen, Märchenbücher, die funktionieren nicht so. Es gibt Kritiker, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Das können Sie 1000-mal lesen auf atheistischen Blogs im Internet, nicht wahr? Ein Märchenbuch. Nun, ich habe als kleiner Junge Märchen gelernt, wie zum Beispiel, es war einmal, eben, ein Junge und ein Mädchen. Hänsel und Gretel. Ja gut, einmal wann? Das wird nicht gesagt. Ja, und wo haben die gelebt? Ja, wird auch nicht gesagt. Ja, und da möchte ich fragen, wo war das Hexenhaus? War das irgendwo da im Schwarzwald? Das wird nicht erklärt, weil es in einem Märchen nicht wichtig ist, wo und wann, weil es ja gar nicht geschehen ist. Ja? Aber hier haben wir einen historischen Bericht. Und der datiert genau nach den Kaisern. Zuerst in den Tagen von Kaiser Augustus, ja, ging ein Erlass aus. Dann im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Nun, Tiberius in der Geschichte war Herrscher nach dem Tod von Augustus, 14 nach Christus bis 37 nach Christus. Aber Lukas definiert noch genauer, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. Der war Landpfleger von 26 bis 36 nach Christus. Da, in diesen eingeschränkten Jahren. Und die Bibel, nach der biblischen Datierung, war das eben 29 nach Christus, im 15. Jahr. 14 plus 15, 29 nach Christus. Nun, hier hat man vor einigen Jahren bei den Ausgrabungen in Caesarea am Mittelmeer eine Steininschrift gefunden. Und da können Sie lesen. Iberieum us Pilatus. Das war eine Weihinschrift für einen Tempel zur Anbetung des Kaisers Tiberius, der sich als Gott verehren ließ. Und diese Weihinschrift wurde von dem Landpfleger Pontius Pilatus zur Ehre seines Kaisers eingerichtet. Sie haben also auf diesem Stein gerade beide Personen zusammen, die wir in Lukas 3, Vers 1 in einem Vers zusammen haben. Und hier noch eine Goldmünze mit dem Kopf von Kaiser Tiberius. Also wir wissen sogar auch, wie der Mann ausgesehen hat. Und wenn Sie genau hinschauen, der Kiefer ist ziemlich interessant. Ja? Also meine Tochter, ihr könnt Ihnen ganz genau erklären, was das Problem ist. Und man könnte es heute beheben. Ja. Aber ist alles nicht so schlimm. Nun lese ich bei Tacitus, diesem römischen Schriftsteller, circa 58 bis 120 nach Christus hat er gelebt. Und da berichtet er über die Christenverfolgung zur Zeit von Kaiser Nero. Der hat ja einen Stadtteil wegschaffen wollen in Rom, um dort schönere Gebäude hinzubauen. Und dann hat er dieses Quartier anzünden lassen und hat dann gesagt, das waren die Christen, die diesen Brand verursacht haben. Da wurden viele Christen dann gekreuzigt in der Folge. Und nun, Tacitus schreibt darüber, um daher dies Gerede zu vernichten, weil es gab viele Leute, die haben gemerkt, das muss Nero gewesen sein, der das angezündet hat. Um daher dies Gerede zu vernichten, gab Nero denen, die durch Schandtaten verhasst, das Volk Christen nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Der, von welchem dieser Name ausgegangen, Christus, war als Tiberius regierte, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und der für den Augenblick unterdrückte, verderbliche Aberglaube, aus der Sicht von Tacitus, brach nicht nur in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, sondern auch in Rom, wo von allen Seiten alle nur denkbaren Gräuel und Abscheulichkeiten zusammenfließen und Anhang finden, wieder aus. Nun, wir können dankbar sein. Tacitus erzählt uns hier, das Christentum geht zurück auf einen Christus, der in der Zeit von Tiberius unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde. Und zwar im Jahr 32. So nach den Evangelien. Stimmt genau überein. Außerbiblische, säkulare Geschichte mit der biblischen Geschichte. Nun, als Jesus Christus auftrat als öffentlicher Prediger, ungefähr 30 Jahre alt, sagt die Bibel, das führt uns eben von 1 vor Christus bis 29 nach Christus. Sie sehen, das geht auf mit dem, was in Lukas 3 gesagt wird. Nun, Johannes der Täufer trat als Prediger auf, als Vorläufer nach Johannes 1, Vers 28 in Bethanien, ein Ort, der auch Betabara genannt wird, und hat die Menschen aufgerufen, bekennt eure Sünden Gott, macht euch bereit, jetzt kommt der Messias. Nun, wir gehen nach Betabara, nach Bethanien, da unten in der Wüste, wo der Jordan dann ins Tote Meer mündet. Ich gebe Ihnen hier eine ziemlich alte Karte als geografische Illustration. Warum? Das ist ein Mosaik, das man in einer byzantinischen Kirche gefunden hat, das zurückgeht auf das 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Und dort wird eben dieser Ort Betabara mit griechischen Buchstaben eingezeichnet. Also gerade da bei der Jordanmündung ins Tote Meer. Das ist der Jordan heute an dieser Stelle. Nun, Johannes, der Täufer, wird bei dem Schriftsteller Josephus Flavius erwähnt in seinen jüdischen Altertümern. Ich zitiere hier: Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, im Zusammenhang geht es um einen Herodes-Sohn, Herodes Antipas, der eine militärische Niederlage erlebt hatte, und manche sagten, das war eine Strafe Gottes dafür, dass er Johannes den Täufer umgebracht hatte. Ja, jetzt, das ist der Hintergrund. Manche Juden, schreibt Josephus, waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, gemeint ist Herodes Antipas, sei nur dem Zorne Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Nicht wahr? Josephus Flavius sagt, Johannes der Täufer hat die Taufe nur symbolisch gemacht. Die hat nicht irgendein Wunder bewirkt. Es war nicht ein Sakrament, sagt er, sondern das drückte die innere Haltung der Umkehr aus. Dann werde, verkündigte er, die Taufe an Gott angenehm sein, weil dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben und hielt es daher für besser, ihn rechtzeitig aus dem Wege zu räumen, als beim Eintritt einer Wendung der Dinge in Gefahr zu geraten und dann, wenn es zu spät sein, Reue empfinden zu müssen. Auf diesen Verdacht hin ließ also Herodes den Johannes in Ketten legen, nach der Festung Machaerus bringen, die ich oben erwähnte, und dort hinrichten. Sein Tod aber war, wie gesagt, nach der Überzeugung der Juden die Ursache, weshalb des Herodes Heer aufgerieben worden war, da Gott in seinem Zorn diese Strafe über den Tetrarchen verhängt habe. Nun, ganz abgesehen von einer Interpretation der geschichtlichen Ereignisse, wir sehen hier, Johannes der Täufer war eine historische Persönlichkeit, die das ganze Judentum in Bewegung brachte, genauso wie das die vier Evangelien berichten. Und die Evangelien berichten, wie er die Menschen aufgerufen hat, ein gerechtes Leben zu führen, nachdem sie mit ihrer Schuld zu Gott gekommen sind und umgekehrt sind. Das ist völlige Übereinstimmung mit dem Neuen Testament. Und dann lese ich noch eine andere Passage aus den Schriften von Josephus Flavius, wieder aus den jüdischen Altertümern. Und ich lese Ihnen natürlich nur Passagen vor, die in der Forschung unbestritten und nicht angefochten sind. Ja? Das ist noch wichtig zu sagen. Der jüngere Ananus, das war ein hoher Priester, der auch in der Apostelgeschichte im Neuen Testament erwähnt wird. Der jüngere Ananus jedoch, dessen Ernennung zum hohen Priester ich soeben erwähnt habe, war von heftiger und verwegener Gemütsart und gehörte zur Sekte der Sadduzäer, die, wie schon früher bemerkt, im Gericht härter und liebloser sind als alle anderen Juden. Zur Befriedigung dieser seiner Hartherzigkeit glaubte Ananus auch jetzt, da Festus, der Landpfleger Festus, gestorben, Albinus aber noch nicht angekommen war, eine günstige Gelegenheit gefunden zu haben. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Sie sehen, in diesem Text wird Ananus erwähnt, der auch im Neuen Testament vorkommt, der Landpfleger Festus, der auch in der Zeit von Ananus in der Apostelgeschichte erwähnt wird, und dann wird Jakobus, der Bruder des Herrn, der im Neuen Testament ja eine wichtige Rolle spielt, der auch den Jakobusbrief geschrieben hat, wird hier namentlich erwähnt. Als Bruder des Herrn, genauso wie das Neue Testament das berichtet. Er sagt nicht, Jesus sei der Messias. Er sagt, als nichtgläubiger Jude, Jesus, der Messias, der Christus, genannt wird. Aber Sie sehen die historische Übereinstimmung. Hier sehen Sie übrigens noch die Ruinen der Burg Machaerus in Jordanien. Das ist der Ort, wo Johannes der Täufer hingerichtet wurde, wie das auch die Evangelien berichten. Nun, nach dieser Einführung durch Johannes den Täufer begann Jesus Christus zu predigen. Und das wird beschrieben in Matthäus 4, Vers 13. Aber bevor ich weiterfahre, möchte ich hier einen kurzen musikalischen Unterbruch einfügen.